ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Berlin muss kürzen im Landeshaushalt und das schon in diesem Jahr. Und im nächsten müssen mindestens 3 Milliarden Euro eingespart werden, und zwar in jedem Bereich, sagt CDU-Finanzsenator Evers. Moment, sagen da die Personalräte aus der Verwaltung und fordern in einem offenen Brief an Senat und Abgeordnetenhaus, dass der Sparhammer an den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes vorbeigeht. Dazu mehr von Sabine Müller aus der RBB24 Landespolitik.
Der Ton des Briefs ist eindringlich. Jede Form von finanziellen Einsparungen zulasten des Personals werde abgelehnt, heißt es. Denn schon jetzt herrsche in vielen Bereichen der Verwaltung akuter Personalmangel. Viele Beschäftigte arbeiteten im ständigen Zustand der Überlastung. Daniela Ortmann, Vorsitzende des Hauptpersonalrats.
Die Leute wissen nicht, was sie zuerst machen sollen. In den Standesämtern zum Beispiel ist das für die Beschäftigten Riesenstress, wenn die wissen, dass Leute ein halbes Jahr lang auf irgendeine Sterbeurkunde warten müssen und ihre Lieben nicht bestatten können. Das macht doch auch was mit den Beschäftigten. Und wir haben in all diesen Bereichen eine Riesenfluktuation. Das heißt, die Leute stimmen mit den Füßen ab.
Frustrierte Mitarbeitende, die kündigen, das bedeutet noch mehr Arbeit für die Verbliebenen. Zwar habe es seit 2013 personellen Aufwuchs gegeben, heißt es in dem offenen Brief, aber die Ausstattung sei zu keinem Zeitpunkt auskömmlich gewesen. Denn schließlich sei Berlins Bevölkerung gewachsen und ebenso die Belastungen der Verwaltung durch Corona und Energiekrise und den Zuzug von Geflüchteten infolge des Ukraine-Kriegs. Nun sei Berlin wieder pleite. Die Sorge ist groß, dass der anstehende Sparkurs fürs kommende Jahr auch Stellen in der Verwaltung trifft. Deshalb hat der Hauptpersonalrat des Landes den Entwurf für den offenen Brief an die Personalvertretungen aller 145 Dienststellen in der Berliner Verwaltung verschickt. Das Ziel: gemeinsam ein starkes Zeichen setzen. Daniela Ortmann berichtet dem RBB von viel Unterstützung, die es schon gäbe.
Es geht über alle Bereiche, also von Senatsverwaltung über Bezirksämter, über Finanzämter, Sonderdienststellen wie das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten oder das Krankenhaus des Maßregelvollzugs. Das ist ein Flächenbrand. Es ist sind nicht nur wir, die da meckern.
An den politisch Verantwortlichen wird im Brief deutliche Kritik geübt. So seien Digitalisierungsversprechen der Politik nicht eingehalten worden, heißt es. Eine deutliche Arbeitsentlastung gäbe es bisher nicht. Außerdem wird betont, für das typische Berliner Behörden-Ping-Pong trage das Personal im öffentlichen Dienst keine Verantwortung. Für den Sparprozess wünscht sich die Hauptpersonalratschefin Ortmann, dass die Entscheidungen nicht allein von den Politikern getroffen werden. Sie fordert,
dass man eben auch mit den Beschäftigten redet und sagt, wo ist aus eurer Sicht Entbehrliches oder wo ist Doppelarbeit? Wo sind wir ineffektiv? Wie können wir Sachen verkürzen?
CDU-Finanzsenator Stefan Evers wollte sich zu dem offenen Brief auf RBB-Anfrage nicht äußern. Klar ist, dass er und die anderen Senatsmitglieder nicht zum letzten Mal Post bekommen haben. Unter anderem hat der Personalrat des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten angekündigt, nach dem Brief mit den allgemeinen Forderungen noch einen weiteren zu schicken, der speziell auf die Lage in dieser Behörde eingehen wird. Personalratschefin Nurda Tazegül sagte dem RBB, es fehlten mindestens 250 Stellen. Die müssten besetzt werden, fordert sie.
Soweit Landespolitikreporterin Sabine Müller. In Brandenburg werden rund 95% aller 3- bis 6-Jährigen tagsüber in einer Kita oder einer anderen Einrichtung betreut. 2/3 davon mehr als 35 Stunden pro Woche. Die Kinder verbringen also eine Menge Zeit in den Kitas. Diese Zeit sollte auch für ihre Bildung möglichst gut genutzt werden, findet Brandenburgs Bildungsminister Freiberg von der SPD. Deshalb hat er heute einen neuen Bildungsplan für die Kitas erarbeiten lassen. Mit welchem Ergebnis, berichtet Landespolitikreporterin Amelie Ernst.
Schuhe an, Mützen auf, es geht nach draußen. Alltag in jeder Brandenburger Kita. Nur sollte sich jedes Kind dann die Schuhe selbst anziehen, auch wenn das dauern kann? Oder wäre es nicht besser, wenn eine Erzieherin oder ein Erzieher dabei hilft? Die Kinder machen lassen und möglichst nur mit Worten helfen, rät Frauke Hildebrandt, Professorin für Pädagogik der Kindheit an der Fachhochschule Potsdam. Diese und viele andere typische Kita-Situationen haben sie und ihr Team im neuen Kita-Plan analysiert.
Das haben wir jetzt konkretisiert und genauer gemacht. Also ich würde sagen, es wird leichter, das zu machen, was sowieso gemacht werden soll, wovon jeder weiß, dass es eigentlich darum geht. Man hat eine bessere Orientierung, ja, einen konkreteren Leitfaden.
Der Bildungsplan richtet sich damit vor allem an Erzieherinnen und Erzieher und an die Kita-Leitungen, Aber im Fokus stünden bei alledem immer die Kinder und ihre Bedürfnisse und Rechte, betont Bianca Pergande, die zweite Projektleiterin des Bildungsplans.
Dass Kinder auch wissen, dass sie nicht zum Aufessen gezwungen werden dürfen, dass es nicht okay ist, wenn ein anderes Kind schubst, tritt, an den Haaren zieht oder beißt, dass sie in solchen Übergriffen und Situationen mit Ausgrenzung und Konflikten gut begleitet werden und nicht abgespeist werden mit der Lukas hatte die Schippe zuerst, jetzt geh hin und entschuldige dich.
Konkrete Vorschläge machen, aber keine strikten Vorgaben, so sei der Bildungsplan gedacht, sagt Brandenburgs Bildungsminister Steffen Freiberg.
Der Bildungsplan ist eine Empfehlung, ist die Grundlage zum pädagogischen Handeln, die wir als oberste Landesjugendbehörde empfehlen und dass wir wegkommen von dem einen, also ankommen und essen und spielen, zu dem anderen. Und daneben dann, jetzt machen wir eine Viertelstunde Mathematik, hin zu der alltagsintegrierten Förderung.
Mengen zählen beim Spielen mit Bausteinen, Insekten im Garten beobachten, alles sollte als Bildungsmoment begriffen werden. Romina Krüger, Koordinatorin für Qualitätsentwicklung beim Träger Fröbel und Erzieherin in der Potsdamer Kita Silberahorn, findet den neuen Kita-Bildungsplan hilfreich.
Im Gegensatz zu dem alten Bildungsplan ist er total praxisorientiert. Also er geht ja in die ganzen Alltagssituationen rein. Übergänge, Wickeln, nach draußen gehen. Ein Kind muss zu seinem Schrank was holen. Also wirklich so praxisnah, dass man gut diese Situation auch alle reflektieren kann, die einem so im Alltag begegnen.
Natürlich lasse sich im Kita-Alltag nicht immer jede Empfehlung umsetzen, so Krüger. Dafür könne man bei Bedarf jetzt immer auf den Bildungsplan zurückgreifen. Parallel zum Bildungsplan will das Bildungsministerium weiter an einer Verbesserung des Betreuungsschlüssels in den Kitas arbeiten. Allerdings sei dieser, so Freiberg, inzwischen schon der beste in den ostdeutschen Bundesländern.
Aus Potsdam berichtete Amelie Ernst. Sonntagabend nahe des Berliner Hauptbahnhofs. Zwei Gruppen afghanischer Männer geraten da aneinander. Die Beteiligten ziehen Messer. Am Ende sind drei Personen schwer verletzt. Was sonst über den Fall bekannt ist und wie man Messerkriminalität vielleicht in den Griff kriegen könnte, dazu mehr von rbb24-Reporter Karl Winterhagen.
Etwa ein Dutzend Männer geraten am Sonntagabend im Spreebogenpark direkt gegenüber vom Berliner Hauptbahnhof in Streit. Am Ende liegen drei Beteiligte mit Stichverletzungen im Krankenhaus. Einer muss notoperiert werden. Hintergründe zu dem Streit sind noch nicht bekannt. Aber wieder einmal sind Messer zur Tatwaffe geworden. In den vergangenen Jahren hat die Zahl der Messerangriffe in Berlin immer wieder zugenommen. 3.482 Fälle waren es laut Polizei im vergangenen Jahr. Das sind fast 10 pro Tag. Allerdings heißt das nicht, dass nach so einem Angriff immer jemand blutend am Boden liegt, erklärt der Kriminologe Claudius Oder, ehemals Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin.
Es ist ja nicht mal so, dass immer ein Messer gezeigt wird, gezogen wird und auf jemanden gerichtet wird. Auch die Aussage, ich ziehe mein Messer und steche dich ab oder irgendwas in der Richtung, ist ja bereits ausreichend, um so eine Bedrohung als Messerangriff zu qualifizieren.
Zuletzt sind sogar weniger Menschen mit Messern getötet worden. Die Zahl der Fälle von Körperverletzungen mit Messern ist dagegen angestiegen. Im Juni forderte der Bundesrat die Regierung auf, das Waffengesetz im Hinblick auf Messer zu verschärfen. Der Kriminologe Claudius Oder hält das aber nicht für sinnvoll, denn solche Maßnahmen seien schwierig zu kontrollieren.
So was sich bewährt hat, jetzt gerade im Bereich Jugendgewalt, sind solche Projekte wie: Ihr glaubt, dass ein Messerstich bloß eine Äußerlichkeit ist, ein kleiner Ritze auf der Haut. Aber dem ist nicht so. Wir zeigen euch, was eigentlich ein Messerstich, der vielleicht 5-6 Zentimeter in den Leib reinfährt, alles anrichten kann.
In Berlin versucht die Polizei genau das, indem Beamte mit dem Programm Messer machen Mörder an Schulen gehen und versuchen, die Schüler aufzuklären. Dabei geht es auch darum, mit den Jugendlichen zu trainieren, wie man sich in Konfliktsituationen verhält, sagt Bianca Kastner. Sie kümmert sich beim LKA Berlin um verhaltensorientierte Gewaltprävention.
Es ist sehr wichtig, darauf zu achten, dass man gewaltfreie Konfliktlösungen sucht, sich Situationen entzieht, die sich hochschaukeln können, ne, wo es zur Eskalation kommen kann.
Trotz der drastisch klingenden Zahlen, tatsächlich Opfer eines Messerangriffs zu werden, sei statistisch gesehen sehr unwahrscheinlich, sagt Bianca Kastner. Vor allem dann, wenn man selbst kein Messer dabei hat.
Soweit unser Reporter Karl Winterhagen. Am Wochenende ist es in Berlin erneut zu einer Messerstecherei gekommen. Sommersonne Freibad, ein nahezu unschlagbarer Dreiklang. Gerade in den kommenden Tagen, wenn die Temperaturen wieder Richtung 30 Grad klettern, ist so eine Abkühlung einfach toll. Für die Belitzerinnen und Belitzer geht das jetzt mitten in ihrer Stadt im neuen Freibad. RBB24-Reporter Johann Frederik Paul hat es sich mal genauer angeschaut.
Der Sprung ins Becken klappt schon mal und auch sonst sieht es hier ziemlich gut aus im neuen Belitzer Freibad. Viel Grün mit sonnigen und schattigen Plätzchen und viel kühlem Nass. Das freut die Badegäste.
Ich finde es wunderschön, ist super gut geworden. Ist für die Kinder, glaube ich, auch ein schönes Erlebnis in der Freizeit.
Vor allen Dingen hier wie Ostseesand und mit den Strandkörben, sehr schön.
Ich finde es sehr schön, ja, sieht gut aus. Drei Becken gibt es ja hier, es gibt einen Sprungturm, Rutsche gibt es, für die Kinder ist eigentlich schön.
Und ob, nicht Schwimmerbecken mit Sand zum Kleckerburgen bauen, die vier 25-Meter-Bahnen. Enrico Berlin von der Stadt Belitz kennt die Highlights.
Die 60 Meter lange Hangrutsche, große Liegemöglichkeiten, zwei Volleyballplätze, Essen aus der Region am Stand, am Foodtruck. Also man kann hier locker einen schönen Sommerferientag verbringen.
Und mein Highlight, hier riecht es nicht nach Chlor, denn das Wasser wird ganz natürlich gefiltert.
Es gibt hier zwei Filterbecken. Im ersten sind vor allem Wasserpflanzen eingebracht, die schon mal die gröberen Nährstoffe aus dem Wasser rausfiltern. Und es gibt auch eine Kiesschicht, die Filterung übernimmt.
In einem zweiten Filter geht's dann den kleinen Bakterien an den Kragen. Für Rettungsschwimmer Andreas Sommer eine neue Herausforderung.
Das andere war ja mit Chemie und das ist ja komplett auf Naturbasis hier. Muss man sich auch wieder reinfuchsen, sage ich mal. Aber wir lassen uns mal überraschen.
Und zum Start am Wochenende lief ja alles glatt. Bei durchwachsenem Wetter mit etwas weniger Besuchern. Aber jetzt können die Kinder hier mit ordentlich Sonnenschein in die zweite Sommerferienwoche rutschen.
RBB24-Reporter Johann Frederik Paul war das aus dem neuen Freibad in Belitz. Übrigens auch ganz einfach mit der Regionalbahn zu erreichen. Das Freibad ist nämlich gleich am Bahnhof Belitz. Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann hören Sie morgen wieder rein. Und hier noch ein Podcast-Tipp. In Polen, aus dem ARD-Studio Warschau. Mit Einblicken in unser Nachbarland. Zu hören auf allen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek.